Gericht hat sie jetzt freigesprochen. Die Kölner Assistenzärztin, die in ihrem Krankenhaus nicht Dienst nach Vorschrift nur machen wollte, sondern die ihren Patienten auch seelisch zur Seite stehen wollte. Vor einiger Zeit, als sie Bereitschaftsdienst hatte, da schenkte die Medizinerin ihrer Patientin ein christliches Buch. Es war dieses hier von Wilhelm Busch mit dem Titel Man muss doch darüber sprechen. Also es war nicht dieses Exemplar, aber vielleicht eine andere Ausgabe, aber jedenfalls darum ging es. Ein kleines handliches Buch mit Erlebnissen eines Ruhrpott-Pfarrers. Man muss doch darüber sprechen von Wilhelm Busch. Die Patientin war dankbar, ihr Mann ganz und gar nicht. Der schaltete die Klinikleitung ein, es handelte sich um ein katholisches Haus, und er klagte die Ärztin an, sie hätte die medizinische Betreuung, Zitat, für missionarische Zwecke missbraucht. Die Klinikleitung stellte sich hinter den Klienten und schickte der Ärztin eine Abmahnung. Dagegen klagte die Medizinerin beim Arbeitsgericht in Köln und sie bekam Recht. Anfang Februar jetzt teilte das Gericht mit, mit ihrer außermedizinischen menschlichen Zuwendung zu dem Patienten habe die Ärztin ihre Vertragspflichten nicht verletzt. Also es ist doch beruhigend zu wissen, man verletzt nicht seine ärztlichen Pflichten, wenn man ein christliches Buch an einen Patienten weitergibt. Das ist kein Einzelfall, wo Christen als Christen erkennbar werden. Darum geht's. Da kann es schnell mal zu Unruhe und Konflikten kommen, wo wir uns nicht nur in unsere geschützten Räume zurückziehen als Christen. Da kann es auf Dauer nicht ruhig bleiben. Und wir müssen klären, woran das liegt. Und wir müssen fragen, wie wir damit umgehen sollen. Das ist unser Thema heute, Gemeinde mitten in einer heidnischen Gesellschaft. Das Thema werden wir heute beginnen und am nächsten Sonntag dann zu Ende führen, hoffentlich mit Kapitel 19. Ich rede jetzt gar nicht bei dieser Frage Gemeinde mitten in einer heidnischen Gesellschaft, da rede ich gar nicht von brutalen Terrorregimen oder von Regionen, in denen Bürgerkrieg herrscht. Das gibt's ja auch. Letzte Woche bekam ich eine Mail, ich weiß gar nicht genau von wem, da stand in dieser Rundmail, bitte betet für die Familie Janssen und Familie Kran aus Afghanistan. Wenn sie sich nicht vom Glauben absagen, werden sie am Mittwoch um 18 Uhr hingerichtet. Das sollte das letzten Mittwoch sein. Bitte betet für sie, dass sie ihrem Glauben nicht absagen. Ich habe noch nicht erfahren, was aus dieser Situation geworden ist. Das gibt es auch. Aber davon spreche ich heute Morgen gar nicht. Unsere Situation ist viel eher vergleichbar mit der Lage in Ephesus. Dort, wo auch die junge christliche Gemeinde damals in einem heidnischen und multikulturellen Umfeld durchkommen und sich behaupten musste. In den letzten Wochen haben wir ja mitbekommen, wie Paulus dort den Gemeindeaufbau unterstützt hat. Apostelgeschichte 19, mehr als 2 Jahre war er dort an diesem Stützpunkt, an diesem Zentrum des Gemeindebaus. Er hat gepredigt vor allem anderen, gelehrt, verkündigt, die Bibel ausgelegt. Und Gott hat es geschenkt, dass diese Gemeinde sowohl in die Tiefe als auch in die Breite gewachsen ist. Wir hatten das gesehen in Vers 17, der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Wo Jesus gelobt wird, ist es immer ein Zeichen dafür, dass eine Gemeinde wächst, geistlich wächst, in die Tiefe wächst. Wo Jesus immer wichtiger wird und wo es immer wichtiger wird, ihn zu ehren und sein Lob auszubreiten. Die Gemeinde ist aber auch in die Breite gewachsen, wie wir in Vers 20 gesehen haben. So breitete sich das Wort aus. Steht in Apostelgeschichte 19, Vers 20, durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Mitarbeiter wachsen heran. Und so langsam kann Paulus wieder auch an andere Gemeinden denken. Es wird Zeit für ihn, sich neu zu orientieren, wieder aufzubrechen und die Mission in anderen Regionen zu unterstützen. Das ist seine Perspektive. Und wie groß diese Perspektive ist, sehen Sie zu Beginn unseres Predigttextes. Also wie gesagt, er wird uns heute und nächsten Sonntag verfolgen. Vers 21, als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu reisen und nach Jerusalem zu reisen. Und er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte 2, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asien, also auch in Ephesus. Paulus denkt, wie wir hier sehen, in großen Dimensionen. 2 der bekanntesten Metropolen jener Zeit werden hier genannt. Jerusalem zum einen und Rom. Ich muss nach Rom, sagt er. Das war die Zentrale des römischen Weltreiches. Dort gab es bereits eine Gemeinde, die wollte er unterstützen. Und die wollte er als Basisstation für die Fortsetzung seiner Missionsarbeit noch weiter gen Westen, nämlich nach Spanien, nutzen. Er schreibt das den Römern auch in Römer 15, 24. Ich will zu euch kommen, wenn ich reisen werde nach Spanien, denn ich hoffe, dass ich von euch dorthin geleitet werden möge. Also das war seine Perspektive. Rom und weiter dann nach Spanien. Aber vorher geht es nochmal zurück in östliche Richtung. Paulus will die Kollekte, die er in den Gemeinden sammelt, in Jerusalem abgeben. In Jerusalem, in der Muttergemeinde gewissermaßen, gab es viele arme Menschen. Dort hatte eine Hungersnot gewütet, dort hat es verschiedene andere Probleme gegeben. Und Paulus war es immer wichtig, dass der Zusammenhalt der Gemeinden gestärkt würde und dass diejenigen, die etwas mehr hatten, auch den Armen abgaben und für sie sammeln konnten. Und so hat er dort eine Kollekte eingesammelt und wollte sie mitbringen als Jerusalem, nach Jerusalem als Zeichen der Verbundenheit unter den christlichen Gemeinden. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund für die Entsendung von Timotheus und Erastus nach Mazedonien. Die sollen die Kollekte vorbereiten, die sollen den Klingelbeutel gewissermaßen schon mal durchwandern lassen, damit die Leute sich entsprechend darauf einstellen und dann eine wirklich hilfreiche Kollekte für die Mitchristen in Jerusalem zustande kommt. Das ist der Sinn. So. Und während Paulus sich innerlich also schon auf die Abreise vorbereitet, muss er erst noch eine gefährliche Situation in Ephesus überstehen. In Ephesus selbst. Und davon lesen wir in Vers 23. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Eine nicht geringe Unruhe. Ist Ihnen schon aufgefallen, mit welchem eigenartigen Begriff Lukas den christlichen Glauben hier beschreibt? Welches Wort er hier für Christsein benutzt? Da steht nicht, es entstand Unruhe über das Christentum. Da steht nicht, es entstand Unruhe über eine neue religiöse Gruppe. Sondern da stand, Sie haben es gesehen, es entstand Unruhe über den neuen Weg. Das war das Markenzeichen für die Christen. Das ist hocherstaunlich. Wir wissen nicht, wer sich diesen farbigen Begriff ausgedacht hat. Das kommt häufiger in der Apostelgeschichte vor. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 2, da ist Paulus noch Christenverfolger und da lässt er sich vom Rabbinat Vollmachten geben, damit er, so er etliche dieses Weges finden würde, nämlich Frauen und Männer. Sie gebunden nach Jerusalem führen dürfe. Etliche dieses Weges, also etliche Christen heißt das. Dann kommt das nochmal vor in Kapitel 19, Vers 9, in Kapitel 22, Vers 4, da berichtet Paulus rückblickend von seiner Bekehrung und da sagt, ich habe diesen Weg verfolgt bis an den Tod. Er sagt da nicht, ich habe die Christen verfolgt bis an den Tod, ich habe diesen Weg verfolgt bis an den Tod. Christen sind Leute des neuen Weges. Christen haben ihren alten Lebenspfad verlassen. Christen gehen auf einem neuen Weg in eine neue Richtung. Versteht ihr, Christen, das ist nicht nur eine gedankliche Spielerei. Man hat so ein System gegen ein anderes ausgetauscht und man liest ein paar andere Bücher als früher und man hört sich mal andere Vorträge an als früher und das war's dann. Es ist ein neuer Weg. Und wissen Sie, das steht auch deutlich gegen dieses landläufige Vorurteil, Christen seien immer dem Alten verhaftet. Christen, die würden nur toten Traditionen folgen. Christen, die würden am Staub ihrer eigenen Langeweile ersticken. Ist alles nicht wahr. Es ist der neue Weg. Und das wird hier deutlich in Ephesus. Und das haben die Leute, wie wir gleich sehen werden, auch kapiert. Und dieser neue Weg hat einen Namen und ein Gesicht. Klar. Der Herr Jesus hatte gesagt, ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6, und die Wahrheit und das Leben. Und keiner kommt zum Vater als allein durch mich. Ich bin der Weg. Auf dem neuen Weg zu sein, heißt bei Jesus zu sein. Ein Christ, das ist jemand, der hat sein Leben mit Haut und Haaren an Jesus gebunden. Ein Christ, der weiß, er lebt von Jesus. Jesus hat meine Schuld vergeben, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Jesus ist mein Herr und er ist mein Retter und er ist mein König, der mich führt. Er ist mein Weg, er ist meine Wahrheit, er ist mein Leben, ihm gehöre ich. Das sind Menschen des neuen Weges. Sie leben in einer völlig neuen Beziehung zu der Person, die selbst der Weg ist. Und es ist die Frage, sind sie Christ? Das ist nicht die Frage, ob sie in irgendeinem Register stehen, ob sie Mitglied in einer Organisation sind, so sehr wir das begrüßen, wenn Menschen auch Mitglied in unserer Gemeinde wären, darüber freuen wir uns auch. Das ist sicher auch eine sinnvolle Entscheidung. Aber die entscheidende Frage zielt viel tiefer. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, heißt, gehst du auf einem neuen Weg? Gehörst du zu denen, die des neuen Weges sind? Lebst du anders als die anderen? Lebst du in dieser persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, der neue Weg ist? Das ist die Frage. Ist er dein Herr? Kennst du ihn? Und das, dieser neue Weg, das war dann der Grund für die Unruhe in Ephesus. Dass immer mehr Menschen auf dem neuen Weg gingen, auf dem neuen Weg mit Jesus. Ach, möge Gott das doch auch hier schenken, dass man von uns redet, als von denen, die einen neuen Weg haben. Hätten die Christen nur so ein bisschen vor sich hin philosophiert, hätten sie so in aller Verborgenheit ein paar Traditionen gepflegt, ein paar Lieder gesungen. Naja, das hätte nicht groß gestört. Dann wäre ihnen diese Unruhe auch erspart geblieben. So aber, und das ist das erste Kennzeichen, über das wir heute sprechen wollen. Wie verhält sich Gemeinde in einer heidnischen Gesellschaft, in einem heidnischen Umfeld? Heute wollen wir einen einzigen Punkt behandeln und nächstes Mal einen zweiten. Und dieser eine Punkt heute lautet, Gemeinde stört. Das ist das Erste. Wie lebt Gemeinde in einer heidnischen Umwelt? Erstens und einzigens für heute, Gemeinde stört. In diesem Fall stört sie zunächst mal das Geschäft eines gewissen Herrn Demetrius. Und der Demetrius, der bringt die Sache auch gleich mit viel Getöse an die Öffentlichkeit. Sie sehen das in den nächsten Versen 24 bis 27. Da heißt es, denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, eigentlich müsste man wörtlich übersetzen, ein Silberschmied, das noch besser übersetzt. Ein Silberschmied also machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach, liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien, dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Ruf zu verraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel, sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus und das Volk gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Das ist die angespannte Situation. Wir hatten neulich schon gesehen, dieser Diana- oder Artemis-Tempel, der spielte eine ganz zentrale Rolle in Ephesus. Das Bauwerk gehörte ja zu den sogenannten sieben Weltwundern der Antike. In der Mitte hatten wir gesehen, stand diese schwarze Diana oder diese schwarze Artemis, dieses pechschwarze Standbild. Und jetzt müssen wir eine Sache sehr klar unterscheiden. Artemis, das war eine asiatische Fruchtbarkeitsgöttin. Die ging zurück auf die Göttin Kybele, die von den Römern verehrt wurde unter dem Namen Magna Mater. Magna Mater, also die große Mutter. Um diese Artemis geht's hier. Und der Ephesus-Tempel, der war weltberühmt. Er galt als internationales Zentrum des Artemis-Kultes. Im ganzen Römischen Reich, nimmt man an, gab es noch über 30 weitere Artemis-Tempel. Die waren nicht so bedeutsam wie der in Ephesus. Ephesus war gewissermaßen das Mekka des Kultes. Und wir werden nächstes Mal noch sehen in Vers 35, wie das deutlich gesagt wird. Wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana oder der großen Artemis ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Seltsame Formulierung. Also da stand einerseits das Standbild der Göttin und dann war da offensichtlich etwas vom Himmel gefallen. Ein heiliger Stein, so nimmt man an. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Meteoriten, den die Leute für ihren Kult benutzt haben. In Rom hat es etwas Ähnliches gegeben. Da war ein Meteorit darunter, also nicht in Rom selbst, aber in einem anderen Ort, den hat man dann nach Rom gebracht. Und dieser heilige Stein war verbunden worden mit dem Artemis-Kult. In lateinischer Sprache wurde Artemis auch Diana genannt. Das ist jetzt ganz wichtig. Bis heute gibt es nämlich immer wieder Verwechslungen. Die bekanntere Diana oder Artemis, die war gedacht als eine jungfräuliche Göttin, als die griechische Göttin der Jagd. Das wissen viele. Diana, die Göttin der Jagd. Diese asiatische Artemis dagegen, oder asiatische Diana, die in Ephesus verehrt wurde, die war alles andere als jungfräulich. Die wird oftmals als Symbol der Fruchtbarkeit dargestellt, mit mehreren Brüsten. Ihr Festtag wurde mit wilden Orgien gefeiert. Die Tempelprostitution gehörte hier zum Alltag. Und das war der Artemiskult von Ephesus. Der war also wesentlich wüster als der griechische Diana-Kult von dieser Jagdgöttin. Und an diesem asiatischen Artemiskult hatte sich im Laufe der Jahre, muss man sagen, ja, ein ganzer Wirtschaftszweig dran gehängt. Das war ein munter blühender Devotionalienhandel. Die kleinen Nachbildungen des Epheser Tempels, die kleinen Nachbildungen der Artemis, die verkauften sich wunderbar. Die Handwerker verdienten damit gutes Geld, die Zulieferindustrie ebenfalls. Und die Wallfahrer konnten wenigstens etwas Handfestes mitnehmen. Wenn sie aus Ephesus kamen, hatten sie ihren kleinen Hausgott. Das war eine schöne Erinnerung an die Erlebnisse im Tempel. Und es diente dann oft noch in der eigenen Wohnung als Götze, den man hinstellen konnte, vor dem man sich mal verneigen konnte. Das gab vielen ein gutes Gefühl. Und darauf spielt jetzt Demetrius an. Er verhehlt gar nicht, dass es wirtschaftliche Interessen sind. Eine einträgliche Geldquelle. Und diese Geldquelle könnte bald nicht mehr richtig sprudeln, wenn noch mehr Menschen den neuen Weg gehen. Das ist das Problem. Wenn noch mehr Menschen da sind, die das einfach nicht mehr mitmachen, die ausbrechen, die sich nicht mehr länger anpassen, die sagen, für so ein Zeug geben wir unser Geld nicht mehr aus. Und an so etwas hängen wir unser Herz nicht mehr. Möglicherweise war dieser Demetrius eine Art Zunftmeister der Handwerksgilde, jedenfalls der Schmiede, und er verschafft sich öffentlich Gehör und sein Wort fällt, wie Sie hier gelesen haben, auf fruchtbarem Boden. Also wirtschaftliche Interessen, und Sie haben schon gesehen, er verknüpft das dann ganz geschickt noch mit einem religiösen Motiv. In Vers 27, da sagt er, es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, dass wir hier was produzieren, was überhaupt nichts bringt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden. Zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der durch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Also er appelliert hier an den Lokalpatriotismus der Epheser. Er sagt, Leute, der Artemiskult ist wichtig für den Ruf unserer Stadt, für den Ruf unseres Wirtschaftszweiges. Er war auch wichtig für den Fremdenverkehr, natürlich. Durch wenige andere Attraktionen kamen offensichtlich so viele Touristen nach Ephesus. Und dieser Demetrius ist ein geschickter Agitator, der versteht es durchaus, diese größere Menschenmenge hier ordentlich in Schwung zu bringen. Und in Vers 28 sehen Sie, dass das auch funktioniert. Als Sie das hörten, da wurden Sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Das war Ihr Schlachtruf. Groß ist die Diana der Epheser. Indirekt steckt in dieser Anklage des Demetrius natürlich auch ein verkapptes Kompliment an die Christen. Der Dienst zeigt Wirkung. Das wird gespürt. Der Demetrius und andere merken, Mensch, da ist etwas in Bewegung gekommen. Die Leute machen das nicht mehr alles so kritiklos mit. Der neue Weg wird bekannter. Die Gemeinde wird spürbar. Dort, bei manchen in der Gesellschaft, die Gemeinde stört. Es ist nicht ganz klar, wie viele Menschen wirklich schon bekehrt sind zu dieser Zeit. Vielleicht handelt Demetrius auch nach der Devise, wehret den Anfängen. Wenn wir die ersten Bekehrten einschüchtern, dann kommen nicht mehr so viele dazu. Kann auch sein. Wodurch stört die Gemeinde? Liebe Leute, das müssen wir jetzt rauskriegen. Wodurch stört die Gemeinde? Und die Antwort, die finden Sie in Vers 26. Da legt der Demetrius dem Paulus einen Satz in den Mund, ein Zitat. Und dieses Zitat zeigt, der Demetrius hat den Paulus im Kern richtig verstanden. Und wenn Paulus dieses Zitat gehört hat, er hat es ja später durch Lukas mindestens erfahren, dann wird er sich bestimmt gefreut haben. Dann wird er gemerkt haben, Mensch, der Kerl hat was kapiert. Also, Vers 26. Und ihr seht und hört, sagt Demetrius, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien, dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht. Und jetzt kommt das Zitat. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. So hat das Paulus bestimmt gesagt. So ähnlich hat er auch in Athen schon gepredigt gehabt, Apostelgeschichte 17, Vers 29. Und genauso müssen wir es sagen, wenn wir mit unseren Zeitgenossen reden. Wenn wir ihnen die Diagnose des Evangeliums mitteilen, dann müssen wir genau das im Kern sagen. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Das heißt, alles, was wir selbst machen, was wir uns selber zurechtlegen, das kann für uns niemals ein richtiger Gott sein. Was aus uns kommt. Alles, was wir selber im Griff haben, das kann uns nicht im Griff haben. An diesem Punkt, ich sage das ganz deutlich, da sind wir Christen mindestens so religionskritisch wie Friedrich Nietzsche oder Ludwig Feuerbach. Noch religionskritischer sind wir da. Sie wissen, dieser Satz, die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Das war ihre These, nicht? Dort, wo alle menschlichen Hoffnungen sterben, da fängt man an, sich Götter zu erdenken, weil man es ohne die Götter nicht aushält. Die Gräber der Menschen sind die Wiegen der Götter. Und das stimmt ein Stück weit. Religionen sind Projektionen oftmals. Natürlich hat das auch noch einen geistigen Hintergrund und Untergrund. Aber wie viel Wunschdenken, wie viel Sehnsucht, wie viel unerfüllte Träume, wie viel Angst steckt in Religionen. Eure Artemis ist der Spiegel eurer Sehnsüchte, hat Paulus im Grunde genommen gesagt. Und da war er Nietzsche und Feuerbach weit voraus in seiner Religionskritik. Und es kann euch doch nichts helfen. Es kann euch doch nichts helfen. Die Götter, die ihr selbst gemacht habt, die sind nicht größer als ihr, sondern die sind kleiner als ihr. Die Sicherheiten, die ihr euch selbst gebaut habt, die können doch euch nicht halten, sondern die müsst ihr halten. Ich weiß nicht, worauf sie sich verlassen, worauf sie ihr Leben gründen, womit sie es absichern wollen. Durch medizinische Vorsorge, durch gute Ausbildung, durch richtige Geldanlage, durch einen stabilen Freundeskreis. Da kann man so einiges nennen, was hier gebaut und gemacht und geplant und auf den Weg gebracht werden kann von uns. Und Paulus würde sagen, alles schön und gut, was du dir da selber aufgebaut hast, kann auch teilweise sinnvoll sein, aber es reicht nicht aus, um dein Leben zu tragen. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Es reicht nicht aus, um deine Zukunft abzusichern. Es reicht nicht aus, um dich ruhig schlafen zu lassen. Es reicht nicht aus, um dir Frieden ins Herz zu geben. Worauf wollt ihr euch verlassen? Euer Leben, ruft Paulus den Ephesern zu, ist einfach zu gefährdet, als dass ihr es mit euren kleinen Götzen bestehen könntet. Für ein bisschen Mystik, für ein bisschen religiösen Rausch im Tempel, da reicht's noch. Eine nette spirituelle Erfahrung. Ein bisschen Gänsehautgefühl, okay. Das mag im Artemis-Tempel alles drin sein. Aber im wirklich wahren Leben, da findest du keinen Halt, da findest du keinen Boden unter den Füßen. Und ohne dass er das will, und das ist, finde ich, so schön, und ohne dass er das merkt, gibt Demetrius dem Paulus recht. Schauen Sie mal hin, in Vers 27, da sagt er ganz besorgt, Freunde, wenn wir nichts unternehmen, dann wird ihre, nämlich Artemis, göttliche Majestät untergehen. Na, so ist es doch. Und hätte Paulus daneben gestanden, hätte er bestimmt gutmütig gelacht und gesagt, genau, Junge, das ist es doch. Das sage ich doch. Sie wird untergehen. Wenn ihr eure Göttin nicht beschützt, tschö, dann hat sie keine Chance. Du hast es selbst gesagt, Demetrius. Ein hochinteressantes Eingeständnis. Es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, ihre göttliche Majestät wird untergehen, sagt er in Vers 27. Und das ist der Beweis dafür, würde Paulus sagen, dass sie keine Göttin ist. Das ist der Beweis, das ist der Offenbarungseid, was du jetzt sagst, Demetrius. Genau das ist der Punkt. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Und wenn ihr klug seid und wenn euch euer Leben lieb ist und eure Zukunft, dann gebt ihr dieses religiöse Placebo lieber heute als morgen auf. Und dann sucht ihr lieber nach dem lebendigen Gott, der euer Leben retten kann. Es ist hochinteressant. Genau mit dieser Spitze haben die alttestamentlichen Propheten schon gegen den Götzendienst gepredigt. Wir haben das eben in der Lesung von Herrn Kuhl gehört. Sie haben die heidnischen Götter entzaubert durch einen entscheidenden Gegensatz. Sie haben gesagt, was ist der Gegensatz zwischen den Götzen und Gott? Die toten Götter? Die müssen bedient werden, die müssen gestützt werden, die müssen getragen werden, die müssen festgezimmert werden. Der lebendige Gott, der arbeitet selber. Der handelt selber. Hören Sie doch nochmal in diese herrlichen Verse rein. Jesaja 46. Wie werden denn da die Götzen geschildert? Jesaja 46, erinnere nur nochmal dran, ab Vers 7. Was macht man da mit den Götzen? Ne? In Vers 6, sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage da und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott draus mache. Und dann knien sie davor. Also erst geben sie es einen Auftrag und dann beten sie es an. Und dann Vers 7, sie heben ihn auf die Schulter und tragen und setzen ihn nieder an seiner Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Das sind die Götzen. Das ist das, was wir mit unseren Händen machen. Das ist das, was wir selber bewerkstelligen, was wir selber auf den Weg bringen. Und jetzt schauen Sie mal, wie anders der lebendige Gott ist. Das wird in den Versen davor gesagt. Jesaja 46 ab Vers 3. Da sagt Gott, hört mir zu, die ihr von mir getragen werdet. Hört mir zu, ihr, die ich vom Mutterschoß an mir aufgeladen habe. Verstehen Sie den Gegensatz? Die Götzen müssen die Menschen sich aufladen. Der lebendige Gott lädt sich die Menschen selber auf. Die Götzen müssen getragen werden. Der lebendige Gott trägt. Und Gott fährt fort in Vers 4, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und will euch tragen, bis ihr grau werdet. Und auch darüber hinaus noch. Bis ihr grau werdet, ich habe es getan. Und jetzt kommen diese Begriffe. Ich will heben, sagt Gott, und tragen und erretten. Verstehen Sie, das, was die Menschen mit den Götzen machen, das macht der lebendige Gott mit den Menschen. Er hebt, er trägt, er packt an, er arbeitet, er wirkt, er wird handeln. Das ist unser Gott. Und wie armselig sehen dagegen alle Götzen aus. Das will Paulus hier ganz, ganz deutlich machen. Wer sich auf tote Götzen verlässt, der ist verlassen. Kein Wunder, dass die Gemeinde stört. Kein Wunder. Kein Wunder, dass unser Evangelium nicht wohlgelitten ist. Weil die Botschaft, für die wir stehen, weil die Wahrheit, die wir verkünden, den Menschen die Ruhe raubt. Das ist das Problem. Sie raubt den Menschen die Ruhe. Sie raubt ihnen den Schlaf, wenn es gut läuft. Aber es ist eine trügerische Ruhe, die da auffliegt. Es ist eine gut getarnte Selbsttäuschung, dass man sein Leben irgendwie selber sichern und abpuffern könnte ohne Jesus, ohne den heiligen, lebendigen Gott. Das ist eine Selbsttäuschung. Und viele Menschen ahnen, dass das nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, viele Menschen ahnen das. Und diejenigen, die am lautesten schreien und am hemmungslosesten feiern und sich am intensivsten ablenken, ahnen das manchmal besonders. Und umso empfindlicher reagieren sie, wenn sie dann darauf hingewiesen werden. Und das war höchstwahrscheinlich, könnte ich mir denken, auch der tiefere Grund, warum der Mann in Köln da, der die junge Ärztin verklagt hat, sich so empfindlich gewehrt hat. Er hat sich gestört gefühlt. Ach, hätte er sich doch für diese Störung geöffnet. Störungen sind ärgerlich. Störungen sind ärgerlich, wenn man gerade gemütlich schlummert. Ist ärgerlich. Wer lässt sich schon gern stören? Ich weiß noch damals vor 2 Jahren, als dieses Seebeben auf Rollers war und plötzlich das ganze Hotel wackelte. Unsere Kinder lagen da noch in ihrem Zimmer. Und als ich dann reinrannte und sagte, hey, aufstehen, raus, schnell, sofort, alles hier lassen, kommt. Da haben die sich natürlich auch gestört gefühlt, ist klar. Hätten lieber friedlich weitergeschlummert. Sie hatten auch noch nicht gemerkt, dass der Boden wankte. Wir wollen nicht gestört werden. Aber als sie dann draußen in Sicherheit waren, waren sie froh über die Störung. Das ist der Punkt. Es kann einem Menschen nichts Besseres passieren, als dass er seine gottlose Ruhe verliert. Als dass seine lebensgefährliche Selbsttäuschung auffliegt. Es kann einem Menschen nichts Besseres passieren als diese Störung, dass sein Leben plötzlich durch den Zugriff der Bibel erschüttert wird. Und er begreift, ich stehe auf einem schwankenden Boden, ich brauche den lebendigen Gott. Ich brauche den Gott, der stärker ist als ich. Ich brauche den Gott, der vor mir da war und der auch, wenn mein Körper im Sarg liegt, der dann immer noch da sein wird und der mein Leben dann immer noch halten wird, den brauche ich. Das Evangelium von Jesus Christus entlarvt die machtlosen Götter aller Zeiten und aller Gesellschaften. Weil es sagt, allein er ist der Retter. Allein er befreit uns von dem ewigen Gericht. Allein er kann uns wirklich Halt geben und Schutz gegenüber dem Zugriff des Todes. Und es ist unsere besondere Aufgabe für unsere Gesellschaft, für unsere Zeitgenossen, dass wir ein heilsamer Störfaktor sind. Dass wir immer wieder daran erinnern, dass wir nicht locker lassen, dass wir unsere Stimme nicht zum Schweigen bringen lassen. Wissen Sie, die offizielle Kirche, die hat durch die Jahrhunderte hindurch oftmals genau das Gegenteil getan. Die offizielle Kirche hat im Namen Gottes beruhigt, beschönigt und glattgebügelt. Und sie haben immer gesagt, ja, aber da ist ja noch Gott und es wird irgendwie noch gut ausgehen. Sie haben sich missbrauchen lassen als religiöse Absicherung für den Ernstfall. Und wie oft hat der Pastor wie ein Kultpriester dann bei der Beerdigung alles schön geredet. Ja, wir kommen ja alle in den Himmel. Gott nimmt ja jeden an. Egal, wie einer gelebt hat, egal, ob er ihm geglaubt hat oder nicht, es wird ja alles gut. Und dann kommt ein kirchliches Trostpflästerchen auf jede Wunde. Das mag vielleicht gut gemeint sein, aber es ist Täuschung, weil es nicht stimmt. Nicht gestört. Oder manchmal hat die Kirche die Welt auch oberflächlich gestört. Dadurch, dass sie sich in das politische Tagesgeschäft einfach eingemischt hat. Denken Sie an Frau Käßmann zum Jahreswechsel da mit ihren Parolen zum Afghanistan-Krieg. Das war eine oberflächliche Störung. Wie immer man jetzt in der Sache dazu steht, militärisch oder politisch, dazu will ich mich gar nicht äußern. Das gehört nicht in eine Predigt und das gehört auch nicht auf eine Kanzel. Aber Frau Käßmann hat eine politische Forderung gestellt, die sie nichts gekostet hat, mit der sie ein bisschen Staub aufgewirbelt hat, so einen Spruch geklopft, mehr Fantasie für den Frieden, was immer das sei. Damit kann man Teile der Gesellschaft vielleicht provozieren. Aber das ist wirklich keine Störung mit Tiefgang. So soll die Kirche die Welt nicht stören. Sie soll sie immer wieder herausfordern, ihr Handeln vor den Geboten Gottes zu rechtfertigen. Das ist richtig. Nein, die wirkliche Störung, die heilsame Störung, die wir unserer Gesellschaft schulden, die kann nur aus dem Evangelium von Jesus Christus erwachsen. Und die wird aus dem Evangelium von Jesus Christus erwachsen. Und das ist in Ephesus offensichtlich gelungen. Menschen sind aufgeschreckt, wie Demetrius das unfreiwillig zugibt. Und hier in Vers 26 sagt er auch, sie haben sich abspenstig machen lassen von Paulus. Oh, dass uns das doch gelänge. Dass wir noch viele Menschen abspenstig machen können von den falschen Göttern. Dass sie bei Jesus wirklich ihren einzigen Halt und Frieden finden. Das möge Gott uns immer mehr schenken, liebe Gemeinde, dass wir heilsame Störenfriede sind. Dass wir unseren Genossen, unseren Zeitgenossen dabei helfen, ihren Scheinfrieden auszutauschen und einzutauschen gegen den wahren Frieden. Ihre Scheinruhe einzutauschen gegen die wahre Ruhe, die nur der Herr Jesus schenken kann. Das ist der entscheidende Dienst, den die Gemeinde Jesu ihren heidnischen Mitmenschen leisten kann und muss. Und das ist der Dienst, den der Jesus Christus uns allen geleistet hat. Und das ist der Dienst, an den er uns durch das Abendmahl, das wir auch heute wieder feiern, immer wieder erinnert. Ich habe alles für euch gegeben. Ich habe es deswegen für euch gegeben, weil ihr so verloren seid. Ihr braucht es. Euch hilft nicht weniger als alles, was ich euch gegeben habe, als ich für eure Schuld am Kreuz starb. Die Gemeinde stört. Nächstes Mal werden wir sehen, dass die Gemeinde der Welt noch einen zweiten Dienst tut. Die Gemeinde stabilisiert. In gewisser Hinsicht stabilisiert die Gemeinde auch die Gesellschaft. Das werden wir nächstes Mal ansehen. Das ist hochinteressant, was noch alles passiert hier in Ephesus. Seien Sie also wieder dabei am nächsten Sonntag. Aber der wichtigste Dienst ist in der Tat die Störung. Und das Stabilisieren darf niemals auf Kosten des Störens gehen. Das will ich hier auch gleich sagen. Und dieses heilsame Stören wird immer unsere Hauptaufgabe bleiben, egal unter welchem politischen System wir leben. Dass wir die Menschen aufschrecken mit dem Evangelium. Dass wir daran erinnern, du, was mit Händen gemacht ist, das kann kein Gott sein. Auch nicht das, was du mit deinen Händen und mit deiner Planung und mit deiner Aktivität in deinem Leben machst. Darum bete doch, bete dafür, dass der Herr dich als einen liebevollen Störer gebrauchen kann in deinem Umfeld, wo du lebst. So wie die junge Ärztin, die in dem Kölner Krankenhaus gute medizinische Arbeit leistet und die doch mehr will für ihre Patienten, die ihre Patienten stören will. Und darum gab sie dieses störende Buch von Wilhelm Busch weiter, bezeichnenderweise mit dem Titel »Man muss doch darüber reden«. Ja, man muss darüber reden. Und der wollte nicht drüber reden, der Ehemann, aber man muss drüber reden. Es stimmt. Und ich habe mich gefragt, können Sie sich denken, und damit komme ich zum Schluss, über welche Geschichte aus diesem Buch der Kläger wohl gestolpert ist. Welches Kapitel ihn wohl am meisten gestört haben könnte. Ich weiß es nicht, aber vielleicht dieses. Ich bin auf ein spezielles Erlebnis von Wilhelm Busch gestoßen, das hier am Ende stehen soll und das er in diesem Buch ab Seite 24 erzählt. Er war ja Pfarrer im Ruhrpott, ist oft durch seinen Bezirk gegangen, hat mit den Leuten gesprochen und eines Tages trifft er da auf eine Gruppe von Arbeitern, die so eine Art Kundgebung, eine fast Gewerkschaftskundgebung da improvisiert haben. Er hört nur so Fetzen wie dickbäuchige Aussauger, luxuriöse Villen, Ausbeuterlöhne und so weiter. Und er geht mal hin und merkt, okay, das ist eine politische Versammlung hier. Und dann entdecken die ihn. Er war ja bekannt in seinem Bezirk und sagen, ah, das ist ja auch der Pfaffe, kommen Sie doch gleich mal näher. Ne? Ihnen haben wir auch noch ein Tönchen zu sagen. Konnte er sich nicht entziehen. Es ist mit etwas wackeligen Knien dahingegangen. Er sagt, normalerweise folgt er ja gern liebenswürdigen Einladungen, aber die klang nicht so liebenswürdig. Und dann bekam er gleich was zu hören. Ich frage Sie, Vertreter Gottes, wie kann Ihr Gott schweigend zusehen, wenn so viel Unrecht geschieht? Und dann hat er die Elendswohnungen geschildert, die Hungerprobleme, die Verzweiflung der Arbeitslosen, den Jammer der Bergleute, die eine Gesteinsstaublunge bekommen und hat das alles so aufgelistet und die Menschen haben sich gesammelt, kann man sich vorstellen. Und er hat gesagt, und wo bleibt ihr Gott? Ihr lächerlicher Gott. Und die Kirche ist nur ein Instrument in der Hand der Ausbeuter. Ihr Gott tut ja nichts. Damit machen wir nun Schluss, den brauchen wir nicht. Und Wilhelm Busch konnte den Kopf schütteln nur und wollte was sagen, aber der ließ ihn gar nicht zu Wort kommen. Er sagte, was, Sie meinen noch, es gäbe einen wirklichen Gott? Dann will ich Ihnen mal was erzählen, Herr Pfarrer. Machen Sie Ihre Ohren gut auf. Also, wenn es Ihren Gott gibt, dann werde ich dem ja mal begegnen nach dem Tod. Und Wilhelm Busch nickt nur, aber mehr kann er auch nicht sagen. Und sagt, gut, ich werde ihm begegnen und darauf freue ich mich. Da werde ich nämlich auf diesen Gott zugehen und ich werde ihm sagen, du hast gewusst, dass Kinder verhungern, während andere alles haben und du hast nichts getan. Du hast Kriege zugelassen, in denen die Unschuldigen leiden mussten. Du hast geschwiegen zu dem Jammer, dem Unrecht, der Bedrückung. Ja, das alles will ich Ihrem Gott mal unter die Nase reiben. Und wissen Sie, was ich dann zu ihm sage? Dann werde ich sagen, du Gott, hinweg, herunter von deinem Thron. Dich brauchen wir nicht. So. Und jetzt sagt Wilhelm Busch, hat er erreicht, dass ich langsam auch zornig wäre. Jetzt falle ich ihm im Wort. Und ich sage, gut so, ich werde mitrufen zu diesem Gott. Herunter von deinem Thron, hau ab! Die Leute sind ganz erschrocken. Ja, aber Sie sind doch Pfarrer, sagt er. Und da redet Wilhelm Busch weiter, sagt er, sehen Sie mal, ein Gott, der sich von Ihnen so anprangern lässt, das muss ja wirklich ein lächerlicher Gott sein. Nein, den gibt's nun wirklich nicht. Der existiert nur in Ihrem Kopf. Ein solcher Gott, den Sie zur Rechenschaft ziehen könnten, ein Gott, vor dem Sie als Richter stehen und er als der Angeklagte. Ach nein, solch einen Gott gibt's nur in verwirrten Köpfen. Und da kann ich nur sagen, hinweg mit diesem Gott, den brauchen wir nicht, mit dem muss endlich Schluss gemacht werden. Tja, aber, sagt er ganz erschrocken, gewiss, ich bin Pfarrer, das stimmt, aber ich will Ihnen das sagen. Und jetzt spreche ich ganz laut, dass ganz viele mich hören können. Es gibt einen anderen, einen wirklichen Gott. Und diesen Gott, den ziehen nicht Sie zur Rechenschaft, sondern der zieht Sie zur Rechenschaft. Der stellt uns vor sein Gericht. Und da wird Ihnen dann das Wort in der Kehle stecken bleiben. Es gibt keinen Gott, zu dem Sie sagen können, hinweg mit dir. Aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott. Und der könnte eines Tages zu Ihnen sagen, hinweg mit dir. Das ist der lebendige Gott. Und genau das ist der Unterschied zwischen den handgemachten Göttern und dem heiligen, lebendigen, wahren Gott. Diesen lebendigen Gott hat Paulus verkündet. Diesen lebendigen Gott haben die Menschen gefunden, die von diesem lebendigen Gott auf den neuen Weg gestellt worden sind. Und dieser lebendige Gott hat seinen einzigen Sohn für uns geschickt, der seine Liebe für uns gegeben hat, der sein Leben für uns geopfert hat, damit wir nicht schutzlos vor dem gerechten Gericht des heiligen Gottes stehen, sondern damit wir Vergebung bekommen und ewiges Leben und dass der heilige Gott, den wir sonst fürchten müssten, unser lieber Vater ist, der uns in die Arme nimmt, der uns vergibt, der uns trägt und der uns ans Ziel bringt. Diesen Gott brauchen die Menschen, auch hier in unserem Umfeld. Und darum lasst uns eine störende Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die stört mit der wunderbaren Botschaft des Evangeliums. Amen.